ARD.
Eine sehr erkennbare Strategie ist, in Fernsehsendungen zu gehen, um da Snippets zu produzieren, die bei TikTok super funktionieren.
Da versucht Höcke in seiner Furchtbarkeit, oh, guck mal, meine Stimme bricht schon, zu übertrumpfen.
Zu übertreffen. Das Schicksal des Wort zum Sonntags, dass die ihre Social-Media-Aktivitäten nicht grundsätzlich mit zerstört, vernichtet. Ja. Dann hätten die Klickzahlen ohne Ende.
Und Lindner, der hat sich ja über die Unberechenbarkeit der Ampel beschwert. Wie cool musst du sein, um Christian Lindner zu sein, von allen Menschen und das zu sagen und dabei nicht selbst ein bisschen lachen zu müssen?
Extra 3. Bosettis Woche.
Das ist meine Aktentasche. Die habe ich schon ziemlich lange, ein paar Jahrzehnte. Und da drin sind natürlich, das wundert jetzt keinen, Akten.
Immer wird dem Kanzler vorgeworfen, zu wichtigen Themen zu schweigen. Und jetzt spricht er über seine Aktentasche, also das wichtigste aller Themen. Und es ist auch wieder nicht gut. Bosettis Woche ist das hier, der Podcast für alle Aktentaschenfans. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe Stimme. Und es ist übrigens auch so, wir haben technisch ein bisschen erschwerte Bedingungen heute. Das heißt, auch die Qualität ist nicht ganz ideal. Aber vor allem habe ich Stimme. Ich weiß nicht, ob ihr es stark hört, aber ich bin endlich in den Stimmbruch gekommen. Nein, meine Stimme ist heute, sagen wir mal, ein bisschen älter als sonst. Und ich habe sie mir extra zugelegt, um mir selbst ein bisschen Autorität zu verleihen, denn der Deutsche Podcastpreis wird verliehen und ihr könntet zum Beispiel für diesen Podcast abstimmen. deutscher-podcastpreis.de tut es. Den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Heute bei mir zu Gast ist ein Mann, den ihr kennt aus der Heute-Show, von seinem YouTube-Kanal Küppersbusch TV oder als Produzent von zum Beispiel Schäb Krömer. Friedrich Küppersbusch ist heute da. Hallo.
Ja, und ich bin solidarisch voll mit der Kälte. Leicht nasal. Wir könnten das auf Französisch machen, wenn ich Französisch könnte.
Das wäre sehr lustig.
Kriegst du nicht schon den Grimme-Preis? Also sagen wir mal, neben dem Joachim-Ringelnatz-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Dieter-Hildebrand-Preis, dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Salzburger Stier und dem First Ladies Kabarettist-Innenpreis. Hast du noch Platz im Regal?
Oh, wie vorbereitet du bist, wie schön ist das. Aber es ist falsch, ich habe einen Fernsehpreis habe ich nicht gewonnen, da war ich nur nominiert.
Oh, da war ich nur nominiert. Nee, dann jetzt Podcastpreis, ich rufe an.
Ja, genau, ich wäre bereit, mir ein größeres Regal zu kaufen dafür. Ne? Ich dachte einfach, warum nicht, ich kaufe mal Regale auf Vorrat, nur für den Fall, dass ich Preise gewinnen sollte. Ich stelle da auch sonst nichts rein, es ist einfach nur...
Oh. So. Olaf Scholz rät zur Aktentasche.
Ja.
Es gibt
hast
diese
du eine
Leute, die so.
Nee,
ich habe so einen Ranzen. Einen völlig unranzigen Ranzen. Der war mal ranzig und dann hat mir meine Lebensgefährtin den gleichen nochmal neu geschenkt. Das war total schön.
Oh, wie schön.
Ich mache aber immer so Übergabefotos. Also, wenn ich einen Ranzen ausrangiere, weil er halt ganz kaputt ist, dann, und ich kriege einen neuen, dann lege ich die nebeneinander und mache ein Foto. Ich weiß nicht warum.
Ach, wie schön. Es ist auch ein bisschen gemein.
Es gibt so Leute, die zu so Preisverleihungen mit einer Aldi-Tüte kommen, ne? Und so, um zu zeigen, wie scheißegal ihnen der Preis ist. Und dann werfen sie die Trophäe in die Aldi-Tüte und marschieren wieder ab, habe ich verschiedentlich gesehen.
Es gibt sogar Leute, die Luxustaschen designen im Stil von Aldi-Tüten. Erinnerst du dich daran?
Ne? Das, ja, eine Zeit lang musste man immer diese Taschen aus LKW-Plane haben, wo dann noch irgendwie so ein Rest von der Bananenwerbung drauf stand.
Ja, aber ich finde, Freitag. Die sind, glaube ich, ich glaube, dass das ein ganz gutes Material ist. Also da finde ich, da gibt es so, ne, gutes Design hat ja schon auch ein bisschen mit damit zu tun, mit Nützlichkeit.
Form follows function unbedingt.
Form follows function, genau.
Der Ranzen muss funktionieren und wenn er innen so zerflusst, dass ich mir eine Viertelstunde suchen muss, wo ist jetzt mein Kalender, wo ist der Krempel, mag ich auch gar nicht. Nee, muss funktionieren, ist richtig. Hast du schon Dankesworte für den Grimme-Preis parat? Also die dann natürlich sehr spontan kommen.
Die werden total spontan kommen. Nein, ich bin noch unvorbereitet. Aber es ist ja auch erst nächste Woche, glaube ich. Also ja, da hätte ich ja noch Zeit, sozusagen mir was ganz Tolles auszudenken. Mal schauen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es abläuft. Also ich bin noch unvorbereitet, aber ich werde vorbereitet sein. Ich werde vorbereitet gewesen sein. Naja, wir werden es sehen. Aber du hast den doch selber schon irgendwie 100-mal gewonnen. Wie hast du das denn gemacht? Das ist total doof. Ne? Wir bewerfen uns hier mit, guck mal, wie viele Preise du gewonnen hast.
Also
aber wir machen das jetzt einfach
Hörerinnen
gut. Man muss auch mal unsympathisch sein.
Die Hörerinnen und Hörer sind jetzt wirklich bei uns, weil sie sagen, Mensch, da werden mal die Probleme besprochen, die uns im Herzen liegen. Ja, genau. Was sagt man beim Grimme-Preis?
Ja. Vielleicht reden wir einfach mal über Leute, die sympathischer sind als wir. Was hältst du davon?
Olaf Scholz, Aktentasche. Ja, los, hau rein.
Genau, aber wir können das noch steigern, und zwar hiermit.
Klatschen vom Balkon.
Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen?
Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes, also
die aber haben dann jetzt, distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch?
Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts.
Die Spitzenkandidaten der CDU und der AfD für die Landtagswahl in Thüringen, Mario Vogt und Björn Höcke, haben sich bei Welt TV unterhalten, und es war als großes TV-Duell angekündigt, und es wurden, wie das gerne mal passiert, wenn öffentlich mit Rechtsextremen geredet wird, es wurde mal wieder über die Themen der Rechtsextremen geredet, so ja. Migration, die Erinnerungskultur der Deutschen und Europa. Hast du dir das angeschaut? Was hattest du für Gefühle dabei?
Genau das. Also es ist ja auch kaum im öffentlichen Diskursraum über diesem Nichtereignis irgendeine Meinung frei, und das war genau meine, zu der ich mir hingeflüchtet hatte. Das ist eine Anmoderation, die Moderatorin, der Moderator sagten, also wir reden heute über Europa, wir reden über Migration und wir reden über Erinnerungspolitik, und ich dachte, ja super, dreimal Heimspiel Höcke, muss ich nicht gucken. Also diese Setzung der Themen fand ich eigentlich das dramatisch Problematische, wenn man mal davon absieht, Thüringen 2,1 Millionen Einwohner, also und dann 2 Oppositionspolitiker, dass das nicht wirklich wichtig ist und dass es skurril ist, dass dann der Regierungschef oder die Regierungsparteien gar nicht vertreten sind in einer solchen Sendung. Dann fällt mich von der anderen Seite wieder an, Thüringen 1930, das erste Land Deutschlands, in dem Nationalsozialisten auf Ministerposten in der Regierung saßen. Also sagen, nein, das ist eigentlich Thüringen ist der Tumormarker der deutschen Politik. Und natürlich ist das dann eine total wichtige Sendung. Ja, und unterm Strich, es ist Springer. Eine gewisse Nähe wurde in der Sendung insoweit, wenn man möchte, sichtbar, als dass Höcke lobend Veröffentlichungen der Welt und der Welt am Sonntag zitierte. Und dass die dann wiederum die Themensetzung machen, kann man als inhaltliche Nähe interpretieren. Das wäre schon einigermaßen schrecklich, weil das einfach unjournalistisch ist. Und man kann es als groben handwerklichen Schnitzer sehen, der einfach nach Klickzahl, nach Reichweite geht und sagt, wir nehmen halt die Radau-Themen, es ist Kirmes-Catchen, und dann nehmen wir halt, fragen wir nicht mal nach den Vorschlägen der AfD zur Rentenreform und wie sie sich von der CDU unterscheiden. Das wäre möglicherweise spannend, weil komplett inkompetent geworden.
Ja, ich fände es ja auch, also man kann grundsätzlich drüber sprechen, ob überhaupt mit Leuten aus der AfD, ne, ob denen überhaupt medialer Raum gegeben werden soll. Nur wenn, dann würde ich auch denken, na, dann sprech doch mal über soziale Gerechtigkeit, aber wirklich ohne zuzulassen, dass es eben einfach auf die Ausländer abgewälzt wird. Wie stehst du denn grundsätzlich dazu? Sollte denen medialer Raum gegeben werden? Ja oder nein?
Naja, es gibt ja so ein leuchtendes Beispiel, das war ein Sommergespräch mit Alexander Gauland, das Thomas Walder, ein Kollege vom ZDF, der zur Strafe auch sofort Korrespondent woanders wurde, geführt hat, und wo der knochentrocken solche Themen, sozialpolitische Themen, Wohnungsbau, Rentenreform, Kindergeld mit dem durchgegangen ist. Und jeder zweite Satz von Gauland war ja, müssen Sie Fraktion fragen. Also es war ein Festival der Inkompetenz. Und das ist ja eigentlich nur Gleichbehandlung, ne? Also ich würde ja nicht, wenn ein Liberaler oder ein Grüner oder wer auch immer zu Gast in einer Sendung war, nur noch die Parameter haben, was sind dessen Herzensthemen und wo gibt es den meisten Radau, sondern ich würde sagen, was ist jetzt relevant, und würde versuchen, mit journalistischen Kriterien irgendwie einen Inhalt für die Sendung zu generieren.
Ja,
also das ist meine Antwort. Man kann das machen, aber man, wenn man das wegen Boxbude und Klickzahl macht, kann man es auch lassen.
Ja, es war krass, wie es, also ich finde diese Entwicklung zum TV-Event sozusagen, die fand ich auch wirklich fast schon ein bisschen gruselig. Ich habe das jetzt, als ich so nochmal ein bisschen auf YouTube geguckt habe, weil es passiert ja immer, dass dann Ausschnitte gepostet werden, ne? Also in der Regel auch nicht nur dann von Welt oder Welt TV, sondern eben auch von anderen, und ich wollte da so ein bisschen auch gucken, und ich habe irgendwie gefühlt 20 Videos gefunden, wahrscheinlich waren es nur 10, aber es fühlte sich wie 100 an. Das TV-Duell, der Ausschnitt, das TV-Duell, das so. Also diese Eventisierung des Ganzen, die ist ja auch der Sache überhaupt nicht angemessen. Also es wurde irgendwie, es wurde aufgezogen wie ein Boxkampf. Und ich frage mich, also ich habe keine eindeutige Antwort darauf, ne, ob und inwiefern und zum Teil auch auf welche Art und Weise Leute aus der AfD medial stattfinden sollten. Also sie finden natürlich sowieso statt in den sozialen Medien, das ist ja nur nicht zu unterschätzen. Das ist ein Argument, das zum Beispiel Sandra Maischberger mal gebracht hat, als ich sie danach gefragt habe. Die finden sowieso statt. Und die dürfen aber nicht nur in ihren, also ich paraphrasiere jetzt, ne, die dürfen nicht nur in ihren Bubbles stattfinden, sondern weil dann können sie ja quasi unwidersprochen alles sagen, was sie wollen. Das Argument sehe ich auch wieder ein bisschen kritisch, weil ich glaube, dass es immer noch eine Rolle spielt, also einmal ja nicht nur die Größe der Plattform, die geboten wird, sondern auch der Rahmen, den man ihnen bietet. Also ist es, sobald man sich sozusagen ernsthaft einer Person gegenübersetzt und sagt, wir sprechen jetzt öffentlich, sagt man damit ja schon auch, dass das ein würdiger Gesprächspartner ist. Und zugleich ziehen sie aber sowas als TV-Duell auf. Also was ist denn ein Duell? Ein Duell ist, was bei dem irgendwie einer von beiden erschossen wird. Das ist doch, da sagen sie ja quasi schon bei der Herangehensweise und beim Namen, dem sie den und Titel, dem sie dem Ganzen geben, dass das kein Gespräch ist. Und wenn du selbst ja schon davon ausgehst, dass das kein Gespräch werden wird, warum sprichst du denn dann überhaupt?
Ja, da gibt es dann immer ganz fromme Kirchentagsreden, dass eben Standpunkte und dass man die Argumente messen möchte und so. Ich finde, es hat inzwischen noch eine Umdrehung weitergemacht, weil eine sehr erkennbare Strategie von manchen, das betrifft aber zum Beispiel auch Wagenknecht, ist, in Fernsehsendungen zu gehen, um da Snippets zu produzieren. Ja. Das heißt, ich gehe gar nicht unbedingt nur in die Fernsehsendung, um da vielleicht zu überzeugen oder auch das immer noch große Fernsehpublikum abzuholen, sondern ich lade Dinge, die ich da dann sage und unbedingt sage, das ist ja eine Strategie, die bei Frau Wagenknecht, bei Maischberger diese Woche auch sehr deutlich wurde, indem sie einfach versucht hat, dass niemand anders was sagt außer ihr. Also durchgeredet hat und tu das aber in dem Bewusstsein, da sind bestimmt 7 Sekunden dabei, die bei TikTok super funktionieren, noch zumal man dann bei TikTok drunter schreiben kann, was weiß ich, Höcke dominiert oder schlecht, Vogt K.O., da werden ja dann entsprechend reißerische Thumbnails produziert. Das ist eine Strategie, die in Sandra Maischbergers Argument noch nicht gesehen ist. Also da teile ich deinen Punkt, dass die eigentlich nur noch die Arena benutzen im Fernsehen, um dann die Massenwirkung in sozialen Netzwerken mit winzigen Ausschnitten aus dem Fernsehen. Also da reicht es dann eben, einen Satz zu sagen, der bei TikTok Furore macht, von dem man gleichzeitig sagen kann, ja, Sie haben ja gar nicht die 60-minütige Sendung zitiert. Zu diesem Zitat muss ich mich nicht erklären.
Genau. Und es ist lustig, dass du das sagst, weil das ist das, wonach ich gesucht habe. Als ich gesagt habe, ne, ich habe so auf YouTube ein bisschen geguckt, was es da so für Ausschnitte von gibt. Und das war lustig, dass, also oder irgendwie, sagen wir mal, interessant, dass Welt-TV es selbst gemacht hat, in so ein bisschen exzessiv. Aber genau das ist das Ding, weil es gibt dann die Momente, in denen Björn Höcke zum Beispiel sowas sagt.
Das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wer nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht mehr. Wir müssen den Sozialstaatsmagneten stillstellen, den müssen wir runterfahren.
Weil solche Ausschnitte sind dann nämlich die er selbst oder ne, seine Partei auf die Anhängerinnen und Anhänger der AfD loslassen. Das ist das, was sie zeigen. Und genau das ist, was du eben meintest. Dann schreiben sie irgendwie, Höcke zerlegt so und so. Ne? Oder dieses dominiert ist tatsächlich auch ein Wort, das ich in diesen Titeln sehr oft immer wieder gefunden habe bei solchen Sachen. Und
Das Schicksal des Wort zum Sonntags, dass die ihre Social-Media-Aktivitäten nicht grundsätzlich mit zerstört, vernichtet. Ja. Reißt auseinander, dann hätten die Klickzahlen ohne Ende. Mir ist an der Sache noch ein Ding tierisch auf die Nerven oder eigentlich noch so ein Tumormarker, nämlich, dass natürlich ein Boxkampf auch mit den Kriterien von Boxschiedsrichtern geguckt wird. Das heißt, die Medienfachleute, die sich jetzt über diesen schweren Unfall gebeugt haben und geguckt haben, ob da noch was zu retten ist, die sagen dann, Mensch, das hat der Vogt ja prima gemacht, als er dem Höcke sagte, die Bezahlkarte für, respektive gegen Asylbewerber und die Arbeitspflicht, das haben wir ja durchgesetzt, unsere Landräte machen das und dein Landrat da in Sonneberg macht das nicht. Auf der medienpolitischen Betrachtung hat Vogt da einen Punkt gemacht, in dem er eben Höcke bloßgestellt hat. Auf der inhaltlichen Ebene vergisst man dabei zu sagen, ach so, das Argument der CDU ist, dass sie noch ausländerfeindlicher als die AfD ist. Und ja. Man merkt, wie man erwischt sich beim Zujubel, Vogt hat einen Punkt gemacht, also als sozusagen Vertreter der Demokratie in dieser Inszenierung, und guckt dann sich runter und sagt, ey, kann das sein, dass ich gerade jubel darüber, dass der noch ausländerfeindlicher ist als Höcke?
Irre. Ja, das habe ich auch gedacht, ne? Der versucht Höcke in seiner Furchtbarkeit, oh, guck mal, meine Stimme bricht schon, in seiner Furchtbarkeit zu übertrumpfen.
Zu übertreffen.
Und das ist der, also wirklich, oh, mir ging es richtig, also da, das tat richtig weh beim Zuhören. Das finde ich halt auch furchtbar. Und dann ist eben an irgendeinem Punkt, muss man sich doch die Frage stellen, ist es denn dann noch sinnvoll, das zu machen? Also wenn man das alles weiß, weil ich meine, all diese Menschen, die solche Sendungen machen, die sind ja nicht doof. Und klar, gut, bei Welt TV geht es natürlich sehr um Klickzahlen, um Zuschauerzahlen, um Klickzahlen, um Aufrufzahlen. Mhm. Und insofern haben sie aus ihrer Sicht dann irgendwie alles richtig gemacht. Aber wenn einem jetzt doch dann so ein ganz kleines bisschen was am politischen Diskurs liegt, müsste doch an der Stelle die Antwort so eindeutig sein, da findet sich sicherlich ein Mensch, mit dem zu sprechen interessanter wäre. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon ein, zwei Menschen in meinem Leben getroffen habe, mit denen das Gespräch interessanter war, als es zu dem Zeitpunkt oder auch jetzt mit Björn Höcke gewesen wäre.
Ja, also da spricht jetzt die Staatsbürgerin Sarah Bosetti, ne?
Ja, manchmal tut sie das.
Ja, nee, also ich würde das auch sagen, nur andere sagen dann eben wieder, siehst du, jetzt nutzen sie da im Öffentlich-Rechtlichen, um ihre privaten Meinungen zu vollstrecken. Ich hadere eher mit dem Argument von Maischberger, dass man immer sich so in den Status der geborenen und ein Leben lang durchgehaltenen Unschuld versetzt. Denn natürlich sind die Kriterien, die bei Welt TV hier sich vollkommen Bahn gebrochen haben, ist uns doch egal, dass das eine absurde Besetzung ist. Weil das bildet ja nicht Thüringen ab. Thüringen hat in der Sendung keinerlei Rolle gespielt, gäbe es viel zu besprechen. Und Thüringen ist auch gar nicht mal so furchtbar wichtig. Also das war ja schon extremer Clickbait, extremes Reichweitenfischen. Aber in der milden Form gilt das natürlich für alle politischen Diskussionssendungen im Fernsehen, dass man immer mit einem Auge auf die Reichweite schielt und damit eine Verzerrung produziert. Eine Verzerrung vielleicht weg von den Gesprächspartnern, die du dir wünschst, das ist ja gerade skizzierst, die ich mir wünsche, und hin zu denen, die ordentlich Radau machen. Und da ich ja selber nach dem Krieg bei den Nürnberger Fernsehverbrecherprozessen vor Gericht stehen werde, habe ich dann eine etwas unsicherere Position. Wenn man so ein bisschen mitläuft und sagt, war eine Scheißsendung, hatte aber eine gute Reichweite, weil man halt immer wieder die Radikalsprechenden einlädt. Also das arbeitet gegen das zivilgesellschaftliche Interesse. Das muss man dann, finde ich, auch zugeben.
Ich möchte einmal dir vehement widersprechen, dass es in diesem Gespräch nicht um Thüringen ging. Denn es gab immerhin einen ernsthaften Gespräch um gehacktes oder Mettbrötchen. Und man muss an der Stelle sagen, da hatte, und ich dachte nicht, dass ich diesen Satz jemals sagen würde, aber da hatte Björn Höcke einen Punkt. Er hat Gehacktes gesagt. Sie haben sich darüber gestritten, ne, ob es nun Mettbrötchen oder Gehacktes heißt und ob er nun das eine oder das andere gesagt hat. Und er hat tatsächlich beides gesagt. Also es ging wirklich im Kern um Thüringen. Ja, ich glaube, ich habe dich gerade nicht ganz richtig verstanden. Du meinst also, meine Einwände sind privater Natur?
Nee, die werden nur von anderen als genauso subjektiv wie die vielleicht irgendeiner AfD-Anhängerin aus Thüringen betrachtet. Also ich würde jetzt immer sagen, ich habe ein Buch von Professor Wilhelm Heidmeier gelesen, der sagt, wir machen uns ein bisschen verrückt mit rechts, rechtsradikal, rechtsextrem, rechtspopulistisch, faschistisch, narzisstisch und wir sollten lieber darauf gucken, national autoritär. Also dass die Debatte in dieser Gesellschaft sich natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte immer entzündet an diesen, naja, ich will nicht sagen Äußerlichkeiten, aber an diesen Symptomen und man weniger darauf schaut, dass wir einen großen Kampf in fast allen westlichen Demokratien zwischen Selbstbestimmung und Autorität haben. Also dass das spannende Parameter sind Und das hilft mir ein bisschen, solche Sachen anzugucken und nicht verrückt zu werden, sondern zu sagen, das ist der eigentliche Fight. Wollen wir eine moderierte Gesellschaft sein oder haben wir alle große Sehnsucht danach, dass jemand kommt, auf den Tisch kloppt und dann so wird's gemacht? So, das wäre mein Lieblingsgesprächsgast, wo definitiv Einschaltquote 0,0 sein wird. So, und das ja, muss das ich als Profi, bin ich ja verraten und verkaufe. Ich sage, das wäre besser, ich weiß, dass es besser wäre, aber wir wollen ja, dass jemand zuschaut.
Ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, die Antwort sind ja vielleicht auch manchmal auch dabei die Grauzonen. Also es gibt ja wirklich ein großes Spektrum zwischen deinem Wunschgespräch, das du gerade geschildert hast, für das es wahrscheinlich tatsächlich schwieriger wäre, eine genauso große Öffentlichkeit zu finden, und Björn Höcke. Ja, also Björn Höcke ist doch ein ganz wundervolles Negativbeispiel. Es gibt ja durchaus Menschen, also es geht ja gar nicht darum, sich irgendwie nur mit Leuten zu unterhalten, die die Welt genauso sehen wie man selbst. Aber er ist ja nun wirklich inzwischen nachweislich nicht der größte Fan der Demokratie, wie wir sie haben. Und dann finde ich, dann muss er auch gar nicht auf jeder Plattform unbedingt was dazu beitragen. So,
nee, also ich bin ein großer Fan, wenn eine Persönlichkeit die Schwelle der Relevanz, relative Person der Zeitgeschichte, überschritten hat. Und auch das gibt es ja sehr, sehr selten, dass man dann halt ein One-on-One macht und genau nachguckt. An der Stelle, an dem der aus Lünen, Nordrhein-Westfalen, zugewanderte Höcke dem in Thüringen geborenen Vogt erklären will, wie Mettwurst geht, lache ich mich doch kaputt. Aber dann muss ich eben diese Nachfrage auch stellen können. Herr Höcke, Sie als Migrant, wie hieß denn Hackfleisch in Lünen, Nordrhein-Westfalen? Und wieso erkühnen Sie sich jetzt den Thüringern Thüringisch beizubringen? Gibt das Format aber gar nicht her. Ne? Ist ins Format eingebaut, dass so eine Nachfrage nicht stattfinden kann.
Ja, was sehr schade ist. Weil das hätte ich wiederum irgendwie so als Kunstprojekt ganz interessant gefunden, wenn Sie dieses ganze Gespräch dann einfach über Gehacktes und Mettbrötchen geführt hätten. Ne? Einfach die Debatte mal so komplett in eine andere Richtung entgleisen lassen. Einfach für das Gesicht von Björn Höcke an der Stelle hätte ich das schon interessant gefunden.
Ja, es ging ja an der Stelle um sozusagen den unsichtbaren Folklorekittel vorzuzeigen. Also wer ist hier thüringischer als die Wurst?
Ja. Ich finde, wir sollten unbedingt mal zu netteren Menschen kommen. Deshalb machen wir jetzt mal das hier.
Sag doch mal was Nettes über.
Die Zahlen des Umweltbundesamtes sagen in der Projektion für dieses Jahr, dass wir sofort 22 Millionen Tonnen Äquivalente an CO2 reduzieren müssen. Das geht nur mit dem Verzicht auf das Autofahren an 2 Wochentagen.
2023 hat der Verkehrssektor, mit dem Volker Wissing ja entfernt zu tun hat, 146 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das sind 13 Millionen zu viel. Und weil sein Sektor die Klimaschutzziele verfehlt, hat er jetzt einen Brief an seine Koalitionspartner geschrieben und gesagt, Leute, das Klimaschutzgesetz muss geändert werden, sonst muss es leider, leider Fahrverbote geben. Und es gibt ja jetzt eine Einigung und ich finde, das ist ein guter Anlass dafür, dass du jetzt mal was Nettes über Volker Wissing sagen könntest.
Volker Wissing ist einer der ganz wenigen FDPler mit Regierungserfahrung. Er kam ja aus Rheinland-Pfalz, war da, glaube ich, Generalsekretär und auch schon Minister gewesen. Von daher kann man erwarten, dass er Hütchenspielertricks aus der Fußgängerzone kennt. Und die hat er einen vorgeführt. Und zwar gut. Er ist der Loser in dieser Regierung. Du hast das gerade angesprochen. Also selbst die Landwirtschaft oder die Industrie oder selbst die Energiewirtschaft hält ihre Klimaziele ein oder untertrifft sie sogar. Also überbietet. Und Wissing ist da dick im roten Bereich. Und nun macht er eigentlich so einen Anti-Popeye-Trick und sagt, er zeigt uns den Spinat. Ne? Natürlich will er keine Fahrverbote und natürlich weiß er, dass ein Fahrverbot für dieses Amalgam aus Deutschtum und Autofahren das absolute Grauen ist. Und er will halt durchdrücken, dass die Sektorenziele aufgelöst werden. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Also die GroKo hatte hinterlassen, dass diese Sektoren einzeln ihre Klimaziele erreichen müssen. Und Wissing sagt, naja, dann müsste ja ganz viel Güterverkehr auf die Bahn, dann müssten wir neu über den Schiffsverkehr im Güterbereich nachdenken, dann müssten wir mehr für Elektromobilität tun. All diese Dinge möchte ich nicht machen, also halte ich einfach meine Klimaziele nicht ein. und sprenge die Sektorgrenze. Das heißt, dieses Klimagesetz, was die Ampel nun macht, ist schlechter als das von Merkel. Das freut die CDU, weil sie dann als Hüter der Umwelt auftreten kann. Und das freut Wissing, weil er halt gesagt hat, Kinder, wenn ihr das nicht schluckt, dann gibt es nur noch Spinat, nämlich Fahrverbot.
Mhm. Und die Schuld dafür liegt dann natürlich aber ja nicht bei ihm, sondern bei seinen bösen, bösen Koalitionspartnern, die ihn ja dazu zwingen, leider, leider, leider. Und ich bin total fasziniert, ich finde das toll. Ich finde, also ich bin ja von ein paar Leuten rhetorisch wirklich großer, großer Fan. So Wolfgang Kubicki zum Beispiel finde ich rhetorisch großartig. Der sagt immer so Sätze. Ne? Wolfgang Kubicki ist so ein, der sagt, in der Pandemie sagt er, wenn jemand Angst hat, soll er zu Hause bleiben. Und man denkt so, stimmt. Dann denkt man kurz drüber nach und denkt, ah nee, stimmt gar nicht, weil das ist ja viel komplexer und viel schwieriger. Und dann den Teil muss man aber weglassen. Dann ist super. Ne? Dann sagt er immer so Sätze. Da kann man mal so mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, stimmt. Das ist super. Also ich liebe den Mann. Ne? Oder Friedrich Merz finde ich rhetorisch ja auch ganz, ganz toll, der irgendwie ja einen anderen Populismus beherrscht als zum Beispiel Donald Trump. Ne? Also Donald Trump ist, glaube ich, vor allem so ein, er redet einfach so lange kompletten Bullshit, bis alle denken, boah, komm, wir wählen den einfach, dann hört er auf, so, ne? Und Friedrich Merz, das ist, glaube ich, sein Konzept. Und Friedrich Merz ist aber so, der nimmt sich so einen Kern Wahrheit, wie zum Beispiel das mit den kleinen Paschas, erinnerst du dich daran? Wahrscheinlich schon, ne? Als er irgendwie, als er sich für die Lehrerinnen, die Grundschullehrerinnen dieses Landes in die Bresche gesprungen ist. Und er hat das ja verbunden mit dem Satz, das sind irgendwie, weil da ging es um die Silvesterausschreitungen in Berlin und er hat irgendwie gesagt, das sind Leute, die in Deutschland eigentlich gar nicht zu suchen haben und hat das dann plötzlich irgendwie mit Grundschulen verbunden, in denen die Väter mit Migrationshintergrund auftauchen und die Lehrerinnen drangsalieren, weil die ihren Söhnen nichts zu sagen haben und ich fand das so toll, weil das war eben auch so ein, natürlich gibt es Väter mit Migrationshintergrund, die in Schulen auftauchen und sagen, du Frau hast meinem Kind nichts zu sagen. Es gibt natürlich auch sehr, sehr weiße Väter, die in Schulen auftauchen und sagen, du gibst meinem Kind keine schlechte Note. Aber über die spricht er nicht. Und weil man es aber nicht komplett negieren kann, dass es auch dieses Problem geben kann und zum Teil gibt, kann man irgendwie diese skandalöse Aussage, die er vorher getroffen hat, das sind Leute, die in Deutschland nicht zu suchen haben, eben plötzlich nicht mehr angreifen. Das ist rhetorisch super. Ich finde das ganz toll. Und Volker Wissing, muss ich sagen, mausert sich auch wirklich zu jemandem, zu dem ich rhetorisch aufschaue. Also er hat mit diesem Schildermangel, ne, wegen temporäres Tempolimit auf Autobahnen, so viele Schilder.
Wir haben gar nicht genug Schilder, gar nicht. Das war lustig.
Da hat er schon gut vorgelegt. Die Sache mit den Fahrverboten. Oder vor kurzem hat er auch so was Tolles gesagt. Da ist er doch mal wieder nach dem Tempolimit gefragt worden. Und dann hat er gesagt, nee, die Leute wollen das nicht. Da hat er gesagt, wenn flächendeckend auf Autobahnen ein Tempolimit 120 auf Landstraßen von 80 und innerorts von 30 gilt, hat das in Deutschland keine Akzeptanz. Das wollen die Leute nicht. Und das ist super, weil es eine Mehrheit für 130 auf Autobahnen gibt. Da gibt es eine Mehrheit.
Das ist auch,
gab's schon, das ist auch 2021.
Es ist immer originell, wenn der Repräsentant einer 3,5%-Partei für die absolute Mehrheit der Menschen in Deutschland zu sprechen versucht. Das vergisst man in der Sekunde ja auch.
Ja, das ist großartig. Aber vor allen Dingen kann das ja auch sein, dass es genau für diese drei Zahlen keine Mehrheit gibt. Das ist ja möglich. Dann hat er sozusagen nicht mal gelogen. Aber das schon irgendwie vor 3 Jahren 64% für 130 auf Autobahnen waren, das ignoriert er dann und macht gar nichts. Also er sagt, diese drei Zahlen, dafür gibt es keine Mehrheit, deswegen machen wir gar kein Tempolimit. Und er hat an keiner Stelle gelogen, das ist das Faszinierende daran. Er hat einfach nur verschwiegen oder auch auf die Nachfrage nach diesem Punkt hat er gesagt, oh ja, es geistern ja viele Zahlen umher. Man könnte auch sagen, es gibt eine solide Datengrundlage, aber hey, das macht er aber nicht, er erwähnt es einfach nicht weiter. Hat nicht gelogen und entscheidet sich dafür, deswegen machen wir es gar nicht. Und ich bin voller Ehrfurcht, ich bin voller Bewunderung. Ich finde es ganz toll, was der kann, der Mann.
Ich resoniere noch ein bisschen, was der Satz sein wird, der über diese Ampel-Epoche hinausleuchten wird. Ich habe ein ganz starkes Herz für Christian Lindner bei der Bauerndemo am Brandenburger Tor mit dem Satz, ich bin Jäger. Ja. Und überlege, ob damit nicht alles und von der entscheidenden Person, mal ab von, die Klimaschützer beschmieren das Brandenburger Tor, die Bauern ehren es. Dass die da so niederknien und umrufen vorm Brandenburger Tor, Fantastisch. Das ist das Drollige ist ja diese Selbsterzählung der FDP, die sie leider auch laut ausführen und sagt, wir sind Teil einer unbeliebten Regierung. Was ich einen absolut geilen One-Liner finde, weil was ist wohl unbeliebt an dieser Regierung? Doch der Radau, diese ununterbrochene Querulanz, die FDP da veranstaltet und offenbar nicht auf die Idee kommt zu sagen, wenn ich ein Lebensmittelgeschäft führe und da sind drei Verkäuferinnen und Verkäufer und die unterhalten alle Kunden damit, dass sie sich ununterbrochen anschreien, dass die Kunden dann irgendwann nicht mehr kommen. Oder glaubt er, dass die Kunden kommen, weil sie das so geil finden, weil es beim Rewe nebenan langweilig ist, weil sich alle vertragen und einfach gute Ware günstig verkaufen. Also das ich finde das spektakulär. Ein bisschen irritiert mich auch in dem Kontext Autorität als eigentlich das Kampfthema in unserer Gesellschaft gerade, Autorität oder Selbstbestimmung, dass die FDP hochgeht, wenn die AfD runtergeht. Also die FDP versucht eine AfD-Attitüde, nämlich alles scheiße und wir wissen besser, wie es geht, nur auf uns hört ja wieder keiner, diese Attitüde zu kommunizieren, ohne alle Inhalte der AfD zu kommunizieren. Im Grunde zahlt sie damit aber auf das Thema Autorität ist besser ein und das ist für mich der Tod einer der liberalen Idee.
Ja, und was ja auch wirklich, also es klingt jetzt ein bisschen allgemein, ne? Aber was ja, glaube ich, die sehr viel größere Gefahr ist, als dass wir als Gesellschaft, wie auch immer, uns inhaltlich nicht einig werden über Dinge, ist ja tatsächlich die Debattenkultur. Und ich finde es erstaunlich, wie, also du hast Sarah Wagenknecht eben angesprochen, die kann das ja auch ganz gut. Mir geht es wirklich bei der Beurteilung ihrer neuen Partei gar nicht so sehr um, natürlich geht es darum, wofür die inhaltlich stehen und so, aber es wäre so toll, wenn sie nicht so eine rettungslose Populistin wäre. Und Lindner, also das ist mir nur gerade wieder eingefallen, wo du gerade sein Verhältnis zu seiner Koalition ansprichst, der hat doch vor kurzem was Schönes gesagt, der hat sich ja über die Unberechenbarkeit der Ampel beschwert, ne? Darüber, dass die immer unterschiedlich kommuniziert und keine Berechenbarkeit ausstrahlt. Und ich fand das eine ganz, ganz gute Analyse, aber wie cool musst du sein, um Christian Lindner zu sein, von allen Menschen und das zu sagen und dabei nicht selbst ein bisschen lachen zu müssen. Also das mit so einem Ernst rüberzubringen, da habe ich auch schon wieder Respekt, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde, es korrespondiert eben sehr eng mit dem, was du sagst, mit der Unfähigkeit zum demokratischen Diskurs, weil Politik ist ab Bezirksvertretungen, du willst eine Umgehungsstraße, ich will eine Kindertagesstätte und am Ende bauen wir vielleicht eine Straße aus und vergrößern den Kindergarten und dann gehen wir beide zu unseren Wählern raus und sagen, ich habe gewonnen. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich ein Kompromiss. Und ich glaube, was parlamentarische Demokratie kann, ist anzustreben, dass alle das Glas halb voll haben oder halb leer in Wirklichkeit. Mhm. Und im Moment operieren wir im politischen Raum oder operieren da sehr viele Menschen, du hast eine Reihe genannt, die sagen, mit mir gibt's das Glas ganz voll, dein Glas wird ganz voll. Das versprechen die alle und sagen damit, wir steigen eigentlich aus der parlamentarischen Demokratie aus, weil sie im Herzen wissen, es gibt nur Kompromisse, was anderes kann Demokratie nicht. Und das ist das, was mir Angst macht, wie viele Menschen auf diese vordemokratische, ich hoffe nicht, postdemokratische Idee reinfallen und sagen, oh ja, jetzt endlich mal Glas voll. Ne?
Ja.
Weil das ist der Ausstieg klar, Churchill und so, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, nur alle anderen sind noch schlechter. Also das muss ja nicht am Ende sein, man kann sich Entwicklungen auch des Parlamentarismus vorstellen, aber das ist der Ausstieg aus der parlamentarischen Demokratie, diese Verheißungen von, wenn ich alleine dran wäre, so, und dann bist du eben genau bei autoritären Projektionen.
Ja, ich denke auch immer so, wenn die einen Kompromiss gefunden haben, dass der dann nicht mal freudestrahlend präsentiert wird. Also genau. Viel zu üblich ist das, was du gerade beschrieben hast. Alle verkaufen sich selbst als Gewinnerin oder Gewinner, obwohl es in der Regel natürlich gelogen ist. Nur man muss ja das ist ein Punkt, den ich da kurz einschieben will, zu ihrer Verteidigung. Das wird ja auch belohnt. Also ich finde, wir müssen immer ein bisschen auf uns selbst als Wählerinnen und Wähler eben auch schauen, was belohnen wir. Und wir belohnen natürlich auch, ah, guck mal, die haben jetzt meine Interessen zu 100% umgesetzt, auch wenn es eine Lüge ist. Das ist, was häufiger passiert. Dann gibt es natürlich schon ein paar Politiker, weiß nicht, dann gibt es Robert Habeck, der irgendwie sagt, ja, es war ein Kompromiss, wir mussten da irgendwie und so. Aber er sagt es halt immer noch zerknirscht. Ich fände es eigentlich ganz toll, wenn sie mit stolz geschwellter Brust herauskämen und sagen würden, Leute, wir haben einen Kompromiss gefunden. Das ist doch, was wir alle wollen. Aber das ist nicht das, was belohnt wird. Ich glaube wirklich, ich operiere immer so ein bisschen zu viel vielleicht mit einem großen Wir, aber ich glaube, in dem Fall ist es nicht unberechtigt. Wir als Gesellschaft müssen darauf schauen, was wir bei BerufspolitikerInnen belohnen.
Unterstützen, ja. Ja, ja, keine zweite Meinung. Ich finde das Wir jetzt auch nicht irgendwie zu Poesiealbummäßig. Ich glaube nämlich, dass das viel größer ist, als uns aus den Medien entgegenschallt. In den Medien wird von relativ kleinen Peergroups halt dieses binäre Gequatsche, alles richtig, alles falsch, schwarz-weiß, belohnt. Aber da läuft eine sehr große Menge von Menschen wie du und ich draußen rum, die sagen, komm, machen wir uns nichts vor. Der Kindergarten wird ein bisschen vergrößert und die Straße wird verbreitert und wahrscheinlich ist das auch ein okayer Kompromiss, damit hier in unserer Gemeinde Frieden herrscht. Und ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die so denken, die aber nicht zur Stimme kommen.
Wir kommen gerade zu so einem versöhnlichen Ende, merkst du das? Dass du auch so, dass du sagst, das ist das große Wir. Das große Wir ist das, dass ich auf ein Wir einigen möchte. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ich finde das ganz schön. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn wie immer gibt es ja noch das hier.
Eine letzte Frage.
Die Idee am Ende dieses Podcasts ist wie immer, dass du mir eine Frage stellst und ich dir eine Frage stelle. Diese Frage muss nicht politisch sein, sie darf aber politisch sein. Sie kann lustig oder ernst sein, wie auch immer. Sie kann auch sehr persönlich sein, weil wir müssen sie ja nicht unbedingt beantworten. Ne? Möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich fange jetzt an.
Okay.
Weil ich gar nicht weiß, ob die politisch, gesellschaftlich oder persönlich ist. Wie nimmst du dieses Gutachten wahr, das beim Thema Schwangerschaftsabbruch jetzt mal entschieden wird, das ist nicht strafbar?
Das ist, glaube ich, alles zugleich.
Ist es politisch oder privat? Ja, ne?
Es ist alles, ja, also ich finde den Zustand, den wir jetzt haben, das ist kein guter Zustand. Es ist illegal, aber straffrei. Deswegen finde ich gut, dass das überarbeitet wird. Wie ist es bei dir?
Genau so. Also ja. es eigentlich weiß jeder, das ist etwas, was im Körper der Frau passiert. Und wen sonst als diese Frau sollte es angehen? Also das weiß jeder. Nur die gesetzliche Lage spiegelt eigentlich wieder, dass sehr viele, die Kirchen, die Männer, wer auch immer da reinquatschen möchte, wissen, dass sie es nicht können und dass sie es auch moralisch nicht sollten.
Ja, ich finde, ich will nicht so tun, als sei das ein einfaches Thema, weißt du? Weil natürlich sich die Frage stellt, ab welchem Punkt beginnt Leben? Ab welchem Punkt beginnt ein Bewusstsein? Ab welchem Punkt ist der Mensch, der in der Frau heranwächst, ein Mensch? Und es gibt ja Extrempositionen in jede Richtung. Ne? Also es gibt die Extrempositionen, dass Frauen gar nicht abtreiben dürfen. Es gibt die Extrempositionen, dass sie nicht mal verhüten dürfen. Ne? Also es gibt ja nun alle möglichen absurden Extrempositionen, die genau das tun, was du gerade sagst. Einfach, wo es zu 100% klar ist, dass sie in den Körper, in die Selbstbestimmung der Frau eingreifen. Es gibt vereinzelt, muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht die Regel, aber es gibt ja auch irgendwie Leute, die sagen, ja, bis zur Geburt geht das hier niemandem was an. Da würde ich aber auch nicht mitgehen. Weil an irgendeinem Punkt. Nein, an irgendeinem Punkt ist
also
da ein fertiges
Kind. Als Papa würde
kind
ich dann sagen,
Frau.
das halte ich jetzt nicht mehr aus. Also klar, ja. Klar. Nur das kann ja jeder so leben, wie er möchte. Also das ist ja zum Beispiel eine in der AfD vertretene Position, Schwangerschaftsabbruch ganz zu verbieten. Und woanders gibt es sicherlich diese radikalen Positionen, die Schwangerschaftsabbrüche noch für möglich halten, wo in der Frühchenstation die Kinder schon sehr gut durchgebracht werden können. Das kann ja jeder, der eine solche Meinung haben möchte, auch so leben. Auf einer politischen Ebene habe ich dich jetzt gefragt, weil das wäre ja so ein Beispiel, wo diese Fortschrittskoalition Mehr Fortschritt wagen sagen könnte, okay, wir sind uns eigentlich über nichts einig, wir zerstreiten uns bei allem, aber dafür würde das Potenzial dieser drei Parteien reichen, diesen Nagel in die Wand zu schlagen. Sagen, das ändern wir jetzt mal grundlegend hier. Auch wenn wir morgen wahrscheinlich zurücktreten müssen, weil Christian Lindner unbedingt mit Friedrich Merz Neuwahlen haben möchte oder so. Ne? Das wäre so ein Projekt.
Ja, ja. Also ich bin grundsätzlich, meine Haltung zu Schwangerschaftsabbruch ist, dass wir nicht so tun sollten, als sei das eine einfache Frage. Es ist eine moralisch höchst schwierige Frage. Und Frauen müssen die Gelegenheit haben, Menschen, die schwanger werden, müssen die Gelegenheit haben, zu einem Zeitpunkt, zu dem sie von der Schwangerschaft erfahren, sich noch entscheiden zu können. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, sobald du schwanger bist, hast du Pech gehabt. Du kannst auch nicht sagen, nach meiner Meinung jetzt, du hast 2 Wochen Zeit, weil nach 2 Wochen wissen die Leute das einfach zum Großteil noch nicht. Auch nach 6 Wochen gibt es Leute, die es noch nicht wissen. Das heißt, bis zu dem Punkt, und dann gibt es ja nun glücklicherweise auch eine ziemlich weit fortgeschrittene Wissenschaft, die Informationen darüber hat, ab wann es Schmerzempfinden gibt zum Beispiel, ab wann ein Bewusstsein entsteht. So. Und deswegen finde ich es völlig richtig, politische Entscheidungen auf Basis dieser Erkenntnisse zu fällen und auf Basis der Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die nun mal auch für Frauen gilt und für Menschen mit Gebärmutter. Mhm. Ich sage jetzt einmal diesen bösen Ausdruck, damit sich Leute noch aufregen können. Aber nein, damit meine ich nicht, dass Frauen jetzt Menschen mit Gebärmutter heißen, sondern damit ist ja nur gemeint, dass es auch Menschen gibt, die keine Frauen sind und trotzdem eine Gebärmutter haben. So.
Wobei ich da Andrea Begehrmutter auch sehr schön finde.
Habe ich das gerade gesagt? Das ist schön. Das stimmt schön, nicht. Ich habe Gehacktes gesagt.
Nein, ich dachte Bauchstreicheldüse.
Es hat was, aber irgendwie ist es auch schön. So, ich will dir jetzt auch eine Frage stellen. Guck mal, merkst du, meine Stimme wird immer schöner. Ich komme endlich in den Stimmen.
Du könntest auch einfach einen alten Janis Joplin-Titel singen zum Ausklang.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich kann nicht gut singen. Wobei, vielleicht kann ich auch okay singen. Ehrlich gesagt bin ich unsicher. Ich war immer zu schüchtern, um es zu tun. Deswegen werde ich heute nicht damit anfangen. Ich gucke
nochmal kurz auf der Wiki-Seite in die Liste deiner Preise. Da ist jetzt noch nichts Musikalisches dabei.
Da ist nichts Musikalisches dabei. Das hat seine Gründe. Weißt du, es hat seine Gründe. Ich wollte dich was komplett Unpolitisches fragen. Du machst ja diesen Beruf schon sehr lange und ich wollte dich fragen, was war das Peinlichste, was dir im Rahmen dieses Berufs mal passiert ist? Oh,
mir ist ganz viel peinlich. Ich bin leider jemand, der sein Werkstück anguckt und zumal, wenn es veröffentlicht ist, Fehler sieht und dann denkt, das sehen ja alle und sich dann totschämt. Also es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass ich mich so von der vordersten Bühne letztlich gerne entfernen ließ, als ich damals da rausgeflogen bin. Von daher ein bunter Reigen an Peinlichkeiten. Aber es gibt natürlich anekdotische Peinlichkeiten. Das haben wir, glaube ich, alle mal gemacht, dass man in der Sendung kurz zur Toilette muss und vergisst, das Mikro auszumachen und dann das Pinkeln live überträgt und auch das angespannte Selbstgespräch während des Pinkelns und zurück ins Studio kommt und die liegen da mit nassen Augen vor Lachen und man versteht nicht, was gerade los ist, bis an der Tonmann sagt,
wirklich das passiert? Mikro an einem
Klo. Ja, habe ich geschafft.
Es ist wirklich passiert. Oh, wie schön. Weil ich kenne das immer als gemacht? Nein, das ist die ewige Drohgeschichte. Pass bloß auf, dass du das Mikro ausmachst, wenn du aufs Klo gehst. Das wird immer erzählt, weil sonst kann das ja passieren. Aber das ist, also für mich hat das so Urban Legend Charakter. Und jetzt kommst du und sagst, es ist wirklich passiert. Wie wundervoll.
Ja. Oh. Ja. Ach, deswegen schön. Haben diese Funken inzwischen alle so einen kleinen Mute-Schalter, ne, an den man schnell drankommt, ohne die ganze Funke runterzufahren.
Ja, ach, wie schön. Also es ist überhaupt nicht schön für dich im Moment, aber als Geschichte ist es ganz toll. Ich finde es irgendwie toll, dass es dir passiert ist. Guck mal, wie gehässig das klingt. Aber ich meine es gar nicht gehässig. Ist es irgendwie...
Nee. Also das ist ja auch, Sarah, das ist eine Schutzanekdote. Dann, wenn ich die erzähle, muss ich nichts erzählen, was mir wirklich tief peinlich war.
Verdammt. Aber ich finde das interessant, was du vorher gesagt hast, bevor du ins Anekdotische gekommen bist, dass du sozusagen gerne aus dieser ersten Reihe der Aufmerksamkeit zurückgetreten wurdest. So hast du es, glaube ich, ähnlich formuliert, weil ich das interessant finde. Also ich merke das auch, dass ich zwar, also ich liebe diesen Beruf, ich finde das alles ganz toll, aber ich bin gar nicht so, dass ich unbedingt immer angeguckt werden muss. Verstehst du, was ich meine?
Ja, du bist ja auch Literatin, du schreibst dir deine Sachen, du schreibst dir deine Sachen selber. Das heißt, du hast eine hohe Kontrolle über das, was du der Öffentlichkeit von dir preisgibst. Und trotzdem ist man ja mit allem, was man schreibt und vorbereitet und dann preisgibt, gleich glücklich. Und das ist eine selbstverschuldete Schamverletzung. So habe ich das erlebt manchmal. Ne? Dass ich dachte, ja, da war jetzt irgendwie Redaktionsschluss und musste fertig sein. Und ich fand es schon, als ich es schrieb, scheiße. Und dann habe ich es auch noch öffentlich gemacht. Und nun kann es jeder sehen und so. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Selbsthilfegruppe der Grimme-Preisträger.
Ja, wir enden, guck mal, wir waren eben schon bei so einem großen Wir, das für das Wir einsteht. Und jetzt kommen wir noch in die Selbsthilfegruppe. Ich finde das einen ganz wundervollen Abschluss für diese Folge. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr Teil unserer Selbsthilfegruppe sein wollt, dann dürft ihr das schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr nicht Teil unserer Selbsthilfegruppe sein wollt, dann dürft ihr das nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Das wollen wir gar nicht hören. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren und ihr dürft andere Podcasts in der ARD Audiothek hören. Zum Beispiel könntet ihr mal reinhören bei Raus aus der Depression von NDR Info. In der neuesten Folge spricht Harald Schmidt, nämlich, der selbst Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist, mit Karl Theodor zu Guttenberg. Bei dem früheren Verteidigungsminister wurde nämlich nach seinem Rücktritt eine Depression diagnostiziert. Diesen Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Die nächste Folge von Bosettis Woche gibt es in 2 Wochen, am 3. Mai, dann kommt Lena Kupke. Vielen Dank, dass du da warst, Friedrich. Es hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, sehr gerne. Werd gesund. Gute Besserung.
Ja, dir auch. Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.